weltberühmt. Ich denke, die meisten kennen ihn. Jeder hat ihn bestimmt schon mal irgendwie gehört, diesen Namen. Die Gesamtzahl seiner Zeichnungen, seiner Grafiken, Keramiken, Collagen und so weiter, das schätzt man auf 50.000 Stück. Und was viele gar nicht wissen, zu Beginn seiner Karriere erlebte er aber eine Zeit, in der er sogar Hunger litt. Also Anfang 20 ging Picasso wirklich unten durch. Seine Bilder verkauften sich so schlecht wie nie zuvor und auch niemals später. Und heute dagegen sind seine Kunstwerke weltberühmt. Die bringen unglaubliche Summen ein. Anfang des Jahres gab es eine Ausstellung in Rien bei Basel. Da wurden 75 Werke von ihm gerade mal ausgestellt, aber allein der Versicherungswert betrug 4 Milliarden Franken. Einzelne Bilder gehen heute weg für 2 oder sogar 3-stellige Millionenbeträge. Picasso ist im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern einer der Künstler, der seine Berühmtheit noch erleben konnte. Die meisten Künstler werden ja oftmals erst nach ihrem Tod berühmt. Oftmals erst dann, wenn die Gemälde ein gewisses Alter erreicht haben, dann bekommen sie wirklich Wert, was früher wertlos war. Das ist dann heute unbezahlbar. Und ich habe mir die Frage gestellt in der Vorbereitung auch, was ist eigentlich, wenn wir Sachen bei uns besitzen, deren Wert erst noch festgestellt werden muss? Haben wir vielleicht Sachen in unserem Leben, wo wir den wahren Wert noch gar nicht richtig erkannt haben? Die Schönheit, die Herrlichkeit dahinter. Oftmals ist es so, dass wahre Schönheit, dass wir den echten Wert von gewissen Dingen viel zu spät erkennen. Weil wir von anderen Sachen geblendet sind. Und der Schreiber unseres heutigen Bibeltextes, der will uns gerade dazu auffordern, dass wir den Blick aufheben zu dem, der wirklich Wert hat. Dass wir unseren Blick aufheben zu dem, dessen Wert die meisten Menschen heute überhaupt nicht mehr schätzen und überhaupt nicht mehr wahrhaben wollen. Und ich möchte uns mal Psalm 104 heute mit uns genauer anschauen. Das Predigtthema ist die Herrlichkeit Gottes, so wie Johannes das schon vorhin gesagt hat. Und ich bin mir bewusst, das ist eine ziemlich starke Überschrift, so eine Predigt. Aber das ist genau der Inhalt dieses Psalms. Es geht hier wirklich um die Herrlichkeit Gottes. König David führt uns in diesem gesamten Psalm die Herrlichkeit Gottes vor Augen. Und das wollen wir uns mal anschauen. 3 Punkte habe ich euch mitgebracht. Der erste Punkt ist die Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung. Der zweite Punkt ist die Herrlichkeit Gottes in seinem Versorgen. Und der dritte Punkt ist die Herrlichkeit Gottes in ihm selbst, wie Gott ist. Wir kommen zum ersten Punkt, die Herrlichkeit Gottes in seiner Versorgung. Der heutige Stand in den Köpfen der Menschen ist ja folgender. Die Existenz Gottes ist für die meisten Menschen heute bloßer Glaube, einfach ohne Tatsachen, einfach nur so eine Projektion des menschlichen Gehirns. Wissenschaftlich dagegen ist ja der Atheismus, der Glaube, dass es keinen Schöpfergott gibt. Gott muss und Gott will, man will Gott unbedingt aus dem Spiel lassen und man will die Entstehung der Welt, die Entstehung des Lebens rein durch natürliche Abläufe erklären. Fakt ist aber, weil es eine physikalische Gesetzmäßigkeit ist, dass alles Existierende eine Ursache haben muss, einen Ursprung haben muss, ist allen Menschen klar, allen Wissenschaftlern klar, dass dieses Universum, in dem wir uns befinden, irgendwann irgendwo einen Anfang gehabt haben muss. Es braucht einen Verursacher. Irgendetwas hat unser Universum, unsere Welt verursacht. Und die große Frage, um die sich ja die Menschheit streitet, ist nur die Frage, was war das? Der biblische Glaube an die Schöpfung sagt uns, im Anfang war Gott. Und durch Gott wurde alles erschaffen, auch das Leben. Und das nennen die Menschen heute eben diesen Glauben, irgendeine Projektion des menschlichen Gehirns. Der Atheismus dagegen behauptet, im Anfang war nichts und plötzlich war alles da, auch das Leben ohne Sinn, ohne Ziel, ohne Zweck, alles Zufall. Und das nennen wir Wissenschaft. Viele Jahre kämpften Theologen auch mit Naturwissenschaftlern. Wer hat von uns jetzt überhaupt recht? Und ich finde es sehr, sehr spannend, weil inzwischen gibt es immer mehr und gerade auch Naturwissenschaftler, die eben sagen, Glaube und Wissenschaft schließen sich überhaupt nicht aus. Im Gegenteil, die heutigen Erkenntnisse, die wir haben, die deuten viel mehr darauf hin, dass es einen Schöpfer geben muss. Sie stützen den Glauben an einen Schöpfer. Im Endeffekt ist es eine Frage der Deutung. Was will ich glauben? Wie deute ich die wissenschaftlichen Fakten? Das ist eigentlich im Endeffekt die Frage, um die wir uns drehen. Und deshalb gibt es immer weniger überzeugte Atheisten. Wenn ihr mal, ich weiß nicht, es gibt immer mehr Menschen, die wirklich glauben, im Anfang war nichts. Das ist einfach nicht möglich. Es ist physikalisch nicht möglich. Der heutige Mensch ist ein religiöser Pluralist. Alles hat irgendwie seine Berechtigung. Wir wissen ja nicht genau, was Sache ist. Das ist die Tendenz in unserer Gesellschaft, wenn ihr mit Menschen auf der Straße redet. Es gibt immer mehr, die sagen, irgendeine höhere Macht muss es doch geben. Weil das macht absolut Sinn. Alles ist irgendwie so gewaltig erschaffen. Es ist also nicht so, dass der Atheismus am plausibelsten wäre. Es ist nicht so, dass der Atheismus wissenschaftlich wäre. Es ist nur so, dass der Atheismus am bequemsten ist. Weil dann habe ich nämlich keinen Schöpfer, vor dem ich mich verantworten muss. Dann ist da keiner, der mir in mein Leben reinquatscht. Dann kann ich tun und lassen, was ich will. Es ist also eine ganz andere Frage. Will ich glauben, dass es einen Schöpfer gibt, oder will ich nicht glauben, dass es einen Schöpfer gibt? Das ist das, worum es geht. Albert Einstein, einer der bedeutendsten Physiker der Wissenschaftsgeschichte, der hat unter anderem die Relativitätstheorie entworfen und er hat wichtige Beiträge auch zur Quantenphysik geleistet. Er hat gesagt, meine Forschungen haben ergeben, dass hinter all der Welt, mit der wir uns befassen, ein großer Orchesterdirigent sein muss, der alles lenkt und der unser Gutes will. So ein Satz von so einem Wissenschaftler. Für ihn ist es eindeutig, es muss irgendwie einen Schöpfer geben. Das alles hier, das zeugt nicht von Zufall oder von Planlosigkeit. Und man könnte hier noch viele Wissenschaftler einreihen. Und wenn wir uns auch die Bibel anschauen, für die Bibel ist klar, die Bibel stellt es nicht einmal in Frage. Für sie ist von vornherein eindeutig, im Anfang war Gott. Es ist kein inhaltloser Glaube, sondern eine Tatsache. Es gibt einen Schöpfer. Das stellt sie so in den Raum. Es gibt einen Ursprung allen Lebens. Es gibt diesen ewig existierenden Gott, der alles Leben erschaffen hat. Es gibt so viele Hinweise auf diesen Schöpfer. Und einer dieser Hinweise ist natürlich seine Schöpfung selbst. Seine Schöpfung ist ja etwas, das ihn ausweist, das uns einen Hinweis auf ihn gibt. David besingt das hier in Psalm 104. Er besingt hier Gottes Herrlichkeit, die in seiner Schöpfung geoffenbart ist. Und ich möchte mit uns mal die Eingangsverse lesen. Ich lese mal ab Vers 1 im Psalm 104. Dort heißt es, lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt wie in ein Gewand, der den Himmel ausspannt wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinen Wagen macht und einherfährt auf den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Er hat die Erde auf ihre Grundfesten gegründet, dass sie nicht wankt für immer und ewig. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid. Die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinen Schelten flohen sie. David besingt hier in dem gesamten Psalm eigentlich den Schöpfungsbericht aus Genesis 1. Er geht hier alles durch. Es ist ein Loblied auf die ganze Schöpfung. Alles ist so sinnvoll, alles ist so geordnet, so detailliert, so geplant. Die Schöpfung ist ein ganzes Wunderwerk, ein einziges Kunstwerk. Zugegeben, Kunst ist bei mir so eine Sache. Ich habe vor allem für malerische Kunst weniger Verständnis oder weniger ein Gespür dafür, weniger den Sinn dafür. ich kann das, ich weiß nicht, ob das an meiner Person liegt, ich kann das oft nicht würdigen. Und gerade wenn ich solche Malereien anschaue, geht es mir manchmal so, dass ich davor stehe und dann sehe ich die und denke, gut, das sieht jetzt aus wie von dem 3-jährigen Lukas aus dem Kindergarten, der gerade so ein paar Strichchen da gemacht hat. Das ist ja manchmal moderne Kunst heute. Und nicht, dass ihr mich falsch versteht, es gibt schöne Bilder, gerade auch von Picasso. Aber ich stelle mir vielmehr die Frage, welcher normal denkende Mensch war dieses Jahr bei der Ausstellung in Rien von Picasso und stand vor diesen Bildern und hat gesagt, boah, also Wahnsinn, wie herrlich der Zufall hier gearbeitet hat. Also detailliert, die Farben, unglaublich, diese ganzen Details, alles ohne Sinn, ohne Zweck, aus dem Nichts auch noch. Wahnsinn. Ist ja, ein Einzeller ist komplexer als die gesamte Sammlung von Picasso. Gott hat alles so herrlich erschaffen. Er hat alles so herrlich gemacht. Es ist wie Kunst, die uns Sinn gibt, die uns Hoffnung schenkt. Das gesamte Universum ist ein einziges Meisterwerk von Genauigkeit. Wir lesen das in Vers 19. Wo David schreibt, er hat den Mond gemacht zur Bestimmung der Zeiten. Die Sonne weiß ihren Untergang und so weiter und so weiter. All die fein abgestimmten Mechanismen und all die Naturgesetze in unserer Welt. Die Schönheit dieser Welt. Wisst ihr, wer mal bei klarer Nacht draußen auf dem Feld stand oder auf den Bergen unterwegs war und kein Licht um uns rum und einfach nur der Sternenhimmel. Wir können doch nur staunen, wenn wir das sehen. In Jesaja 40 heißt es, er nennt sie alle beim Namen. Was für eine herrliche Vielfalt der Schöpfung. Man rechnet weltweit mit circa 9 Millionen verschiedenen Arten an Tieren, an Insekten, an Pflanzen und so weiter. Je nach Schätzung sind allein davon 4 bis 6 Millionen Arten Insekten. Allein das Meer, das ist so atemberaubend. Es wimmelt nur so von Lebewesen. Ein ganzes, ich meine, wenn man mal so ein Aquarium anschaut, so ein Aquarium ist doch eine Welt für sich. Überall die kleinen, winzigsten Krebse, Fische in allen Farben, in allen Variationen. Was zum Beispiel ist Plankton? Ein so ein Teelöffel voll Wasser kann Zehntausende dieser Algen haben. Und sie ehren Gott, indem sie den ganzen Tag nur Sauerstoff produzieren. Sodass die Tiere im Meer atmen können. Wer nur mal den menschlichen Körper genauer untersucht, ist ja, der muss einfach erkennen, wie gewaltig und wie geplant Gott diese Welt erschaffen hat. Allein das menschliche Gehirn, das menschliche Auge, das Immunsystem. Paulus schreibt in Römer 1, ab Vers 19, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Seine Existenz ist so offensichtlich. Niemand hat eine Entschuldigung, Gott abzulehnen. Und unser Herr ist erkennbar an seinen Werken. Und unsere Reaktion auf die Tatsache kann eigentlich nur sein, dass wir ihn loben und dass wir ihn anbeten für seine Herrlichkeit, weil er ist Realität. Ist ja der Zeitpunkt, an dem ich das in meinem Leben begriffen hatte, der hat mich so grundlegend verändert. Er hat mein ganzes Leben angefangen zu verändern. Gottes Herrlichkeit widerspiegelt sich in seiner Schöpfung. Sie gibt uns eine Vorahnung von seiner Schönheit. Aber seine Schönheit ist noch viel erhabener als seine Schöpfung. Das ist in etwa so, wie die Kleidung eines Menschen uns eine gewisse Vorahnung über den Menschen selbst gibt. So gibt uns auch die Schöpfung eine gewisse Vorahnung über Gott. Menschen schmücken sich in Kleidern und Gott schmückt sich mit seiner Schöpfung. Und wenn schon seine Schöpfung so schön ist, wie viel herrlicher erst muss unser Vater sein. Das ist so gewaltig, diese Vorstellung. Und es ist ja noch so, als würden wir durch eine beschlagene Scheibe schauen und ihn eigentlich nur von hinten sehen. Also noch leben wir im Glauben, nicht im Schauen. Aber es ist alles da, um Gott zu erkennen. Seine gesamte Schöpfung ist ein einziges Zeugnis seiner Existenz und seiner Herrlichkeit. Er will, dass wir gepackt sind von seiner Schöpfung, dass wir darüber staunen. Gott freut sich an seiner Schöpfung. Und er hat seine Schöpfung geschaffen und er versorgt sie laufend. Und das führt uns zum zweiten Punkt, Gottes Herrlichkeit in seinem Versorgen. Der Schöpfer gibt seinen Geschöpfen das, was sie brauchen. Johannes hat vorhin diese Verse gelesen. Gott kümmert sich um alles. Seine Schöpfung ist ihm wertvoll. David kommt hier aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Und wir feiern heute Erntedank. Wir feiern diesen Anlass ja für Gottes Versorgung. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber ich stelle fest, ich bin oft so undankbar. Ich weiß das viel zu oft gar nicht zu würdigen. Bei mir fällt meistens erst viel zu spät auf, was ich alles habe. Nämlich meistens erst dann, wenn mir Gott gewisse Dinge nicht mehr gibt. Meistens erst dann, wenn mir Gott gewisse Dinge nimmt und ich die Sachen nicht bekomme, so wie ich sie standardmäßig erwartet hätte. Wir leben ja hier in der Schweiz in einem Land, in dem Essen für die meisten Menschen absolut unscheinbar ist. Es gilt als gesichert. Wir erwarten standardmäßig jeden Tag Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und wenn dann Zeit noch ist und wir Lust haben für zwischendurch natürlich Kaffee, Kuchen und sonst noch irgendwelche Süßigkeiten. Wir haben Fastfood-Ketten, bei denen es eigentlich nur darum geht, möglichst schnell zu essen, damit man die Lebenszeit wieder wichtigerem widmen kann. Weil aber unser Schönheitsideal gleichzeitig ist, Schlankheit und Sportlichkeit sind gut, dann versucht man noch lästige Kalorien durch hartes Training wieder loszuwerden. Das ist unsere westliche Welt. Und für Millionen von Menschen ist das allein heute an diesem Tag komplett anders. Für die ist das Gebet aus Matthäus 6, wo Jesus sagt, unser tägliches Brot gib uns heute, ist für die ein überlebensnotwendiger Wunsch. Weil sie eben nicht wissen, wie oder wo das nächste Essen herkommt. Wenn sie sich nachts hinlegen mit schmerzendem Bauch, wenn sie wenigstens genug hatten für die letzten 24 Stunden, um zu überleben, ist ja, wir können uns gar nicht im Ansatz vorstellen, was das bedeutet. Nicht im Ansatz. Unser Herr Jesus Christus geht davon aus, dass es nicht selbstverständlich ist, genügend Nahrung zu haben. Unser Herr Jesus Christus geht tatsächlich davon aus, dass es kein Standard ist, den wir immer erwarten können. Das, was wir heute erleben. Vers 27, hier heißt es, sie alle warten auf dich. Wie Hühner vor dem Scheunentor auf Futter, das der Herr ihnen gibt. Wir haben vergessen, dass die Nahrung ein Geschenk Gottes ist. Manchmal vergessen wir sogar zu essen. Erntedank und auch Psalm 104, die erinnern uns wieder an Gottes gnädiges Versorgen, an seine Versorgung. Und Vers 29, wenn er sein Angesicht verbirgt, dann gerät alles in Angst und Schrecken. Wisst ihr, wenn Lebenssicherheit gefährdet sind, wenn Lebensstandard betroffen sind, wenn unser eigenes Leben betroffen ist, dann begreifen wir erst, wie abhängig wir von ihm sind. Wie klein wir sind. Allein, nehmen wir mal die Atmung. Allein unsere Atmung, die ist uns so selbstverständlich und unbedeutend. Auch die Luft, so eine uninteressante Substanz hier, aber sobald eins davon nur wegfällt, verliert unser Körper sein gesamtes Leben. Alle Lebenskraft ist weg. Und alle Lebewesen sind an dieses Gesetz gebunden. Alle. Sogar die Meerestiere. Wir alle sind von dem einen abhängig. Er allein, unser Schöpfer allein bestimmt Tag und Stunde. Unser Leben und auch unser Sterben liegt in seiner Hand. In Matthäus 10 heißt es, kein Spatz fällt auf die Erde ohne den Willen unseres Vaters. Die Bibel zeigt uns aber auch, und das ist das, was Jesus uns besonders in den Vordergrund rückt, das irdische Leben, dass das irdische Leben, dass die Nahrung, dass der Hunger eigentlich ein Hinweis auf Gottes Herrlichkeit sind. Auf Gottes Herrlichkeit, nach der wir hungern. Es gibt etwas, das mehr satt macht, mehr Leben spendet als Nahrung. Das ist Gott selbst. Jesus sagt in Matthäus 6, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzufügen? Und dann geht es weiter in Vers 32, denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird euch, und nach seiner Gerechtigkeit, und so wird euch all das hinzugefügt werden. Es geht um mehr als um irdisches Leben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt von der Herrlichkeit Gottes, die in ihm selbst ist, in dem, wie er ist. Unser Herr möchte nicht einfach nur, dass wir essen, um zu überleben, sondern er will, dass wir noch viel mehr Hunger haben. Er will, dass wir noch mehr Hunger haben nach ihm. Er will uns mehr wert sein als die Nahrung. In Psalm 73 und Vers 26 heißt es, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Unsere Nahrung, unser Hunger, das ist vielmehr ein Abbild auf den seelischen Hunger nach Gott. Wir versuchen immer irgendwie den Hunger zu stillen, immer irgendwie. Wir versuchen unseren Hunger mit allem möglichen Kram in dieser Welt zu stopfen. Wir müssen uns nur in der Welt umschauen. Die ganze Welt hat ein ungestilltes Verlangen. Und das versuchen sie zu ersetzen durch den neuesten Kinofilm mit unglaublichen Effekten. Und es bringt keine dauerhafte Erfüllung. Durch den Urlaub und die Ferien, es bringt eine kurze Ruhestellung, aber auch keine Erfüllung. Durch sexuelle Abenteuer und es scheitert an zerbrochenem Leben. Durch Drogen, durch sportliche Ereignisse, durch Wettspiele, man versucht sich abzulenken, alles Mögliche, aber es gelingt nicht. Es bleibt immer dieses Loch, immer diese Sehnsucht. Und warum ist das so? Und das müssen wir ja fragen, warum ist das so? C.S. Lewis antwortet darauf, wenn ich in mir selbst eine Sehnsucht vorfinde, die keine einzige Erfahrung oder Sache in dieser Welt zufriedenstellen kann. Die glaubhafteste Antwort ist diese, dass ich für eine andere Welt erschaffen wurde. Ich glaube, er hat recht. Ruhe und Frieden finden wir allein in ihm. In unserem eigenen Schöpfer. Alles ist von Gott abhängig. Und Gott sorgt sich so sehr um seine eigenen Geschöpfe. Er sorgt sich um die kleinsten Tiere, er sorgt sich um die größten Tiere, er gibt ihnen das, was sie brauchen. Wisst ihr, und wenn Gott sich so sehr um seine Geschöpfe sorgt, wie viel mehr sorgt er sich um dich, wenn du ein Menschenkind bist? In ihm finden wir, was wir wirklich brauchen. Sogar dann, wenn uns das Leben vergeht. Johannes 6, Vers 35, Jesus sagt hier, wer zu mir kommt, der wird nicht Durst haben, noch Hunger. Wer zum Herrn gehört, der wird mit dem Wasser des Lebens bis in alle Ewigkeit versorgt werden. Über das Leben in dieser Welt hinaus. Weil das einzige Brot des Lebens wurde am Kreuz zerbrochen. Für uns. Er hat den Wein seines kostbaren Blutes vergossen. Für uns, die wir rastlos, die wir hungrig, die wir durstig und undankbar und verblendet sind. Er hat uns alles gegeben, nur damit wir am Ende mit ihm das Hochzeitsmahl einnehmen dürfen. In Offenbarung 19,9 beschrieben, er ist der Herr der Herrlichkeit. In ihm ist die Herrlichkeit. Lasst uns nicht mehr essen, nur damit einfach unser Hunger endlich weggeht. Sondern lasst uns essen, damit wir darin Gottes Versorgen für uns entdecken, dass wir ihn darin loben. Nimm dir bitte mal beim nächsten Essen ganz bewusst Zeit. Nimm dir beim nächsten Essen mal ganz bewusst Zeit, komm zur Ruhe und mach dir mal bewusst, dieses Essen ist ein Hinweis auf deinen großen Versorger, auf deinen großen Schöpfer, der sich selbst für dich hingegeben hat, der dich auf ein ewiges Fest eingeladen hat in vollkommener Gemeinschaft mit dir. Er, der diese gewaltige Schöpfung erschaffen hat. Und wisst ihr, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns, dass in ihm alle Herrlichkeit ist, das bedeutet übrigens auch für unser Leben in Jesus, dass wir nur zu sammeln brauchen, was Gott uns gibt. Der natürliche Mensch denkt immer, er muss sich Gottes Gnade irgendwie verdienen, irgendwie erkämpfen mit Selbstkasteiung, mit guten Werken, mit den Segen Gottes irgendwie erkaufen, mit so ein bisschen modernen Ablassbriefen, mit allen möglichen Sachen. Das ist ein so schwerer Irrtum. Wir sollen das nehmen, was Jesus gern und umsonst gibt. Weil sonst wäre es keine Gnade. Sonst wäre es keine Gnade. Er hat ja alles bezahlt. Wir können es gar nicht kaufen. Wir können es uns gar nicht erkämpfen. Und wir alle sehen, dass in der Welt was falsch läuft. Das ist klar. Aber er hat für unsere Schuld bezahlt. Unsere Anstrengungen nützen nichts. Wir dürfen das sammeln, was er uns gibt. Und wir können auch nur dann sammeln, wenn er uns gibt. Wie bei der Erschaffung des Lebens kann unser Leben nur dann entstehen, wenn er durch seinen Geist wirkt. Also das ist genau dasselbe. Wenn Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dann nur, wenn sein Geist in uns wirkt. Der Anfang des Lebens ist bei Gott. Der Fortlauf des Lebens ist bei Gott. Der Niedergang des Lebens ist bei Gott. Das Ende des Lebens steht bei Gott. Und die Auferstehung zum Leben liegt in seiner Hand. Und genauso ist das geistliche Leben alles in seiner Hand. Und wie herrlich erst wird es sein, wenn wir bei der Auferstehung aus den Toten in komplett neuem Glanz erstrahlen und auferweckt werden. Bei Gottes Geist uns das neue, ewige Leben schenkt. Was für eine Hoffnung haben wir? Das kann uns nur zum Loben bringen. Er hat das Größte, hat er uns schon gegeben mit sich selbst. Er ist das Größte, er ist das Kostbarste, er selbst ist das Wichtigste. Weil ganz am Schluss ist nicht seine Schöpfung, es sind nicht seine Tiere, es sind nicht die gewaltigen Sterne und die Galaxien. Es ist auch nicht das Essen, das uns zufrieden stellt, das uns zur Ruhe kommen lässt, sondern es ist unser Herr und Gott allein, unser Schöpfer selbst. Dieser Psalm 104 ist ein einziges Loblied auf den Herrn, auf unseren Gott selbst. Es richtet sich an Gott. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig, ab Vers 31, der Herr freue sich an seinen Werken. Blickt er die Erde an, so zittert sie, rührt er die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang, meinem Gott Lob singen, solange ich bin. Möge mein Nachsinnen ihm wohlgefallen. Ich freue mich an dem Herrn. Die Sünder sollen von der Erde vertilgt werden und die Gottlosen nicht mehr sein. Lobe den Herrn, meine Seele, Halleluja. Am Schluss noch diese Hoffnung, die wir haben, dass all das, was hier so unvollkommen ist in dieser schönen Schöpfung, dass das noch beseitigt wird. David schiebt das hier am Schluss noch so mit rein. Ganz am Ende wird Gott für endgültige Gerechtigkeit sorgen. Jeder wird das bekommen, was er verdient. Aber für alle, die zu Jesus Christus gehören, fängt dann die Herrlichkeit erst an. Wenn wir Gott loben, wenn wir ihm danken, dann lasst uns das bitte immer mit diesem Gedanken tun. Warum? Wofür eigentlich? Lasst uns seine Herrlichkeit vor Augen führen, seine Schöpfung. Für seine Schöpfung können wir ihn loben, für seine Souveränität, für sein Versorgen, für seine Schönheit. Zum Schluss möchte ich uns noch Psalm 2 mal genauer anschauen, weil ich das so spannend finde, was David hier eigentlich beschreibt. Er kleidet sich in Licht. Bitte macht euch das mal bewusst, was das heißt. Kaiser und Könige trugen in der Vergangenheit, in der ganzen Geschichte, sie trugen immer solche Mantel aus Purpur. Sie haben sich in diesen Gewändern eingehüllt. Das war ihr Prunk, ihre Kostbarkeit. Und wisst ihr, so hüllt sich unser Herr, unser Gott in Licht. Wenn wir uns das versuchen vorzustellen, dass diese Herrlichkeit, seine Herrlichkeit übersteigt unser Denkvermögen. Wenn sogar Licht sein Gewand und seine Hülle ist, er muss sich mit Licht bedecken. Wie unfassbar rein und glanzvoll erst muss sein innerstes Wesen sein. Wie erhaben bitte ist unser Schöpfer. Vielleicht werden uns dann solche Aussagen hier auch verständlicher, wie in 2. Mose beschrieben, wo Gott zu Mose sagt, du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch, der mich sieht, bleibt am Leben. 1. Timotheus 6, Vers 16, der Herr wohnt in unzugänglichem Licht. Licht schließt alle Finsternis aus. Und Jesus ist der Einzige, der uns Aufschluss über seine Herrlichkeit gegeben hat. In ihm ist die Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr, Gottes Werke werden alle vergehen, aber nicht seine Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit wird nie vergehen. Er wird alle seine Werke neu machen. Er wird die Welt säubern von diesem einen letzten großen Makel, nämlich von der Sünde. Von den gefallenen Wesen, die ihren Schöpfer nicht ehren, die sich in ihrer Blindheit sogar noch gegen ihn auflehnen. Und dann werden alle Knie sich vor ihm beugen, vor seiner Herrschaft, vor seiner Größe. Und sie werden seine Macht und Herrlichkeit anerkennen. Wer in Demut vor ihn tritt, wer seine Schuld eingesteht, wer Jesus als seinen Herrn und Retter anerkennt, der darf diesen König loben. Der darf diesen Schöpfer wirklich preisen. Der darf ihn sogar als meinen Gott bezeichnen. Und er darf ihn am Ende sehen, wie er wirklich ist. Das ist ein unglaubliches Privileg. Dieser Psalm schließt so, wie er angefangen hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Halleluja. Ich möchte noch beten mit uns. Du großer, heiliger Gott, es ist unglaublich, was für ein glanzvoller Schöpfer du bist, Herr. Was für ein glanzvoller Schöpfer du sein musst, wenn wir ja deine Schöpfung betrachten, wenn wir all das hier lesen, wenn wir uns all das vor Augen führen, wie kostbar du bist, Herr. Und wir wollen dir so sehr danken, dass wir sogar Vater sagen dürfen, weil Jesus für unsere Schuld bezahlt hat am Kreuz. Herr, das ist ein so unglaubliches Privileg und wir bitten dich, dass wir das immer tiefer verstehen dürfen, dass wir das immer mehr erkennen dürfen, wie groß deine Gnade ist, wie heilig du eigentlich bist und was für ein Geschenk das an uns ist, dass wir zu dir gehören dürfen. Herr, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir, dass wir dich haben erkennen dürfen und wir bitten dich, dass du uns auf dem Weg führst, Herr, denn alles hängt von dir ab, dass du uns versorgst mit dem, was wir brauchen und dass du uns auch immer wieder mit deiner Gnade versorgst, so wie du es uns jeden Tag schenkst. Hab von Herzen Dank dafür. Amen.